Es ist unheimliches Potenzial da, und zwar unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dieses Potenzial, gerade im Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das gilt es zu heben, und das ist relativ einfach zu heben.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung.
Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über den Lofert-Preis 2025. Gewonnen hat das Nachhaltigkeitsmanagement am Universitätsklinikum Dresden. Ein Dream Team. Rund 50 Maßnahmen zu Umwelt- und Klimaschutz, über 100 Tonnen eingespartes CO2 pro Jahr und die ISO 50001 vor der Tür. Das Carus Green Team des Universitätsklinikums Dresden ist rege unterwegs. Nun hat es den Lofert-Preis 2025 gewonnen. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an den medizinischen Vorstand, Herrn Professor Uwe Platzbecker. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen aus unserer Sicht sehr renommierten Preis zugesprochen haben.
Guten Tag auch und auch herzliche Gratulation an den Green Team Koordinator, Herrn Patrick Emmerlich. Herzlichen Glückwunsch auch an Sie, Herr Emmerlich.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir werden im Gespräch ja auch noch darauf kommen, dass das halt wirklich eine Gesamtleistung über viele, viele Jahre war und ich da einen Teil begleiten durfte.
Genau, auf jeden Fall. Von Seiten der Christoph-Lofert-Stiftung sind wir zu zweit bei diesem Interview. Einmal meine PR-Kollegin Tanja Brunner.
Schönen guten Tag.
Hallo Tanja, und mein Name ist Julia Haug und heute ist der 30. Juni 2025. Herr Professor Platzbecker, ich beginne mal gleich mit Ihnen und ich muss diese Frage einfach loswerden. Ist das Carus Green Team Ihr Dream Team?
Also ich würde das absolut natürlich bejahen. Wir brauchen aber noch, um die Zukunft zu gestalten in diesem Bereich, noch weitere Dream Team Mitglieder. Und ich möchte auch ganz am Anfang das in aller Transparenz auch darstellen, dass die Idee zur Bewerbung in der Tat vom Vorstand ausging, aber die Leistung als solche natürlich von dem Team in den letzten Jahren erbracht worden ist. Und ich bin erst seit 1. Januar in Amt und Würden hier am Universitätsklinikum in Dresden als medizinischer Vorstand. Und mein Vorgänger, Herr Professor Albrecht, hat das ganz wesentlich mitgestaltet. Und so gesehen gehen die Lorbeeren an alle und natürlich auch an Ihnen, die in den letzten Jahren dieses Programm aufgesetzt haben. Und wir brauchen aber, wie gesagt, noch weitere Verstärkung, um das auch nachhaltig zu gestalten.
Ja, vielen Dank. In der Tat, das wollte ich auch noch einmal kurz ansprechen. Sie sind ja tatsächlich erst seit Januar diesen Jahres dabei als medizinischer Vorstand, leiten Sie das Dresdner Universitätsklinikum, waren vorher aber auch schon am Universitätsklinikum in Leipzig Klinikdirektor für Hämatologie und sind davor aber auch schon in Dresden gewesen. Das Thema Nachhaltigkeit, inwiefern begleitet Sie das als Klinikleitung und inwiefern finden Sie das so wichtig?
Also glaube, man muss nur die Zeitungen jeden Tag aufschlagen und lesen oder sich informieren. Man muss einfach bei 38 Grad im Büro sitzen. Man muss sich informieren, man muss mit Menschen sprechen und kommt gar nicht mehr daran vorbei, dass das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit für uns absolute Priorität haben sollte. Es ist natürlich politisch derzeit, werden wieder andere Themen, scheint es zumindest mehr priorisiert. Aber es ist natürlich vor allem an uns Menschen und wenn ich meine auch im 1-1 hier im Klinikum mit 9000 Beschäftigten, ist es an uns, dieses Thema auch im Alltag erlebbar zu machen. Und auch die kleinen Dinge können am Ende dann Großes bewirken. Das ist zumindest jetzt unser Credo. Und für mich war es auch aufgrund meiner Töchter, die, sage ich jetzt mal, das Thema sehr stark priorisiert haben von Anfang an. Nicht nur deswegen, aber ich habe zumindest den Beitrag, den ich leisten konnte, versucht zu leisten. Natürlich auch bei allen Unzulänglichkeiten, die man auch hat im Alltag und Kompromisse, die man macht. Ich glaube aber eben, dass, und jetzt komme ich zum eigentlichen Kernaussage dessen, was ich Ihnen sagen wollte. Ich glaube, um auch junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft auch an ein Unternehmen zu binden, soll es keine Alibi-Funktion sein, aber muss Nachhaltigkeit glaubhaft gelebt werden. Ich glaube, das ist essentiell und das, ich rede nicht nur von Ärztinnen und Ärzten, ich rede jetzt von allen Beschäftigten eines Klinikums oder eines Unternehmens, für die gerade im jüngeren Segment es essentiell ist, sich den Arbeitsplatz auszusuchen und sie können sich Arbeitsplätze aussuchen heutzutage, die Nachhaltigkeit leben. Und das haben wir uns jetzt seit Januar auch ganz wesentlich zum Credo gemacht. Der Herr Emmerlich wird dann, denke ich, später auch noch über unsere Botschafter zum Beispiel oder Botschafterinneninitiative sprechen. Also wir wollen das nicht nur jetzt von oben leben und in irgendeiner Form aufoktroyieren, sondern wir wollen ein atmendes System der Nachhaltigkeit am Klinikum formieren. Und das ist das, was eigentlich das Ziel dann für die Zukunft ist.
Die haben sich ja beworben, tatsächlich auch unter dem ja doch inzwischen schon sehr inflationär gebrauchten Motto, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Mögen Sie dazu diesen Zusammenhang noch mal einmal kurz fürs Publikum erläutern, und zwar eher dann in Richtung außen, also für die Patientinnen und Patienten. Sie haben jetzt über die interne Wirkung gesprochen schon.
Ich denke, dass beide Ziele untrennbar miteinander verbunden sind und auch essentiell für eine nachhaltige und auch gesunde Zukunft. Wir wissen alle, dass zum Beispiel die Luft- und Umweltverschmutzung unsere Gesundheit durch Schadstoffe signifikant beeinträchtigen kann und auch durch den Klimawandel letztendlich hervorgerufene Extremwetterereignisse stellen ja jetzt schon in vielerlei Hinsicht auch ein Risiko dar. Das gibt da auch Zahlen dazu, dass in Europa knapp 50.000 Menschen pro Jahr auch an den Folgen von Hitzewellen und Hitzeereignissen versterben. Das heißt, derartige Temperaturveränderungen bedingen zunehmend auch die Ausbreitung von Erkrankungen wie Malaria, Dengue, Fieber und weitere. Das heißt, es verschieben sich hier auch gewisse Regionen, die auch eine erhöhte Sensibilität und Verbreitung von spezifischen auch Infektions- zum Beispiel Erkrankungen bedingen. Und auch die Folgen von Überschwemmungen haben wir schmerzhaft vor einigen Jahren hier im Ahrtal, aber ich erinnere mich noch selber 2002 in Dresden, das Jahrhunderthochwasser. Und das ist natürlich etwas, was uns betrifft und dann auch ganz letztendlich kausal auch Gesundheitsschutz bedingt.
Herr Emmerlich, eine Frage an Sie. Sie sind ja noch relativ frisch als Green Team Koordinator unterwegs, seit 2022, und Sie haben die Bewerbung für den Lofer-Preis eingereicht und darin geschildert, wie aus einem interdisziplinären Trainee-Projekt aus dem Jahr 2012 diese Gruppe von nachhaltigkeitsbegeisterten Mitarbeitenden entstanden ist. Können Sie uns kurz erläutern, wie kam es denn überhaupt dazu und wie ist das Nachhaltigkeitsengagement heute am Uniklinikum Dresden organisiert?
Ja, sehr gern. Also der Start war, wie Sie bereits gesagt haben, im Jahr 2012. Zu dem Zeitpunkt war das Thema ökologische Nachhaltigkeit im Krankenhaus, im Gesundheitswesen allgemein jetzt noch nicht das totale Standardthema oder hatte noch nicht einen sehr hohen Stellenwert. Demzufolge kann man sagen, waren wir da mit der Weitsicht schon sehr gut dabei. Und man musste natürlich erstmal sich überlegen, welche Handlungsfelder hat man überhaupt, um seine Umweltauswirkungen als sehr energie- und ressourcenintensives Unternehmen zu reduzieren. Wo können wir ansetzen? Diese Stellschrauben zu finden, das war eben dann die Aufgabe dieser Trainees. Ja, waren ganz viele verschiedene Fachbereiche involviert und die haben sechs Handlungsfelder definiert. Und diese Handlungsfelder waren unter anderem die Mitarbeitermobilität, aber auch der innerbetriebliche Transport, die Ernährung, also die Ausrichtung sozusagen auf klimaangepasste Ernährung, dann aber auch der natürlich entsprechende größte Teil, der Energieverbrauch, wie kann man den reduzieren, wie können wir ressourcenschonend agieren und das im Kontext trotzdem einer Spitzenmedizin, Spitzenforschung, dass die aufrechterhalten bleibt. Und natürlich das Recycling muss beachtet werden. Ein weiterer großer Punkt ist aber, wie Professor Platzbecker schon ansprach, das Mitnehmen der Mitarbeitenden, die Sensibilisierung. Und das wurde auch erkannt, dass man da ansetzen muss und Maßnahmen identifizieren muss. Und last but not least ist es dann die Gestaltung auch des eigenen Campus. Wie kann dieser Campus möglichst grün, klimaresilient sein, aber auch der Artenvielfalt Raum geben? Und all das wurde umgesetzt später von eben diesem Karos Green Team. Karos Green ist halt dann die Marke, die daraus entstand. Das sind alles letzten Endes motivierte Mitarbeitende aus ganz vielen Fachbereichen, die dann zu dem spezifischen Thema die Maßnahmen umsetzen sollten.
Okay, auf eine Sache würde ich gerne noch ein bisschen konkreter eingehen. Und zwar das Kernteam von Carus Green, haben Sie geschrieben in der Bewerbung, das trifft sich zwar monatlich, aber die eigentliche Arbeit, wie Sie auch eben schon erläutert haben, machen ja die Fachleute in den jeweiligen Bereichen und Ihr Team, das Green Team, steht lediglich beratend zur Seite. Können Sie das noch ein ganz bisschen konkreter für unsere Hörerinnen und Hörer einmal erläutern, wie das abläuft?
Ja, also es gibt über die Jahre gewachsen einen immer größer werdenden Maßnahmen-Ideenkatalog. Der wird in diesem Gremium, nenne ich es, beraten. Der wird vorgeprüft. Der wird im Prinzip auf Machbarkeit hin überprüft. Und dann werden diese Ideen, werden Leute, die man, wo man weiß, das sind nachhaltigkeitsaffine Menschen in den Fachbereichen, wird das dann eben vorgeschlagen. Und ein anderer Aspekt ist aber, dass es nicht nur aus dieser übergeordneten Gruppe heraus entsteht, sondern es passiert ganz häufig eben aus den Fachbereichen selbst. Ich würde an der Stelle gerne ein Beispiel nennen. Also einen großen Impact auch deutschlandweit hatte die Maßnahme, dass die Hygiene festgestellt hat, dass wir Potenziale haben, wenn wir die raumlufttechnischen Anlagen in OP-freien Zeiten reduzieren. Ja, wenn wir die Lüftung runterfahren, das war zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein Standard. Der Standard war eher, es wurde auf maximal 50% reduziert. Und so eine raumlufttechnische Anlage hat einen immensen Energieverbrauch. Und bis dahin hat sich darum keiner Gedanken gemacht. Unser damaliger Hygienechef hat aber das Potenzial gesehen und hat eine Masterarbeit darauf schreiben lassen, hat das mit begleitet. Und es kam eben dort raus, dass die Keimbelastung nicht signifikant erhöht war, wenn man diese Lüftungsanlagen in den Standby versetzt. Und alleine das hat bei uns zu Energieeinsparungen über die gesamten OPs hingerechnet von 40 Megawattstunden pro Jahr geführt. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, sind das am Ende auch einige 10.000 Euro an Stromkosten, die man spart, aber natürlich auch CO2-Emissionen in Höhe von circa 12 Tonnen pro Jahr, alleine nur durch diese einzelne Maßnahme. Und das zeigt, wie es aus den Bereichen selbst heraus initiiert wird. Und Carus Green dient dann letzten Endes auch zur internen und externen Kommunikation und zur Pflege was das Berichtswesen angeht und so weiter. Das kann man vielleicht so allgemein dazu sagen.
Ja, beachtliche Zahlen. Wie halten Sie denn die Motivation bei Ihren Kolleginnen und Kollegen über die Jahre aufrecht? Gibt es da Tricks oder sind die so intrinsisch motiviert, dass es da dafür gar keine Tricks braucht?
Also ich würde sagen, es braucht beides. Also natürlich ist es am besten, wenn sozusagen die Leute von sich aus diese Motivation mitbringen, was auch in diesem Feld am häufigsten anzutreffen ist. Wir haben ja keine, zumindest noch keine gesetzliche Verpflichtung, dass wir uns um solche Themen kümmern müssen. Demzufolge ist es eben genau damit verbunden, dass wir hier nicht mit dem Gesetzestext kommen und Leute ansprechen, sondern wir sind immer darauf angewiesen, dass es dort die persönliche Motivation gibt und die Leute eben sagen, naja, es ist wichtig, ja, wir kümmern uns vielleicht privat auch darum, nachhaltig zu leben, dann wollen wir es hier auf Arbeit eben auch tun. Und der Hebel ist hier in so einem großen Unternehmen natürlich auch ungleich größer. Demzufolge braucht es eben beides, die stetige Sensibilisierung, ja, das Thema hochhalten, sichtbar machen, auch die Erfolge zeigen, aber dann eben auch die persönliche Motivation der Leute selber.
Dazu fällt mir ein, wie viel Zeit tatsächlich verbringen Sie mit den Nachhaltigkeitsaufgaben? Also alle Mitarbeitenden, wenn ich das richtig verstanden habe, machen das ja tatsächlich in ihrer eigentlichen Arbeitszeit, die Sie ja aber eigentlich einer anderen Funktion widmen. Stellen Sie da die Leute frei? Also wie ist das quasi organisiert, wenn ich jetzt, so wie Sie das aufgestellt haben, die Organisation, wenn man das jemand anderen empfehlen würde?
Also grundsätzlich ist es so, dass es die ideale Konstellation die ist, dass die Leute eben aus ihrem Fachbereich selber heraus Potenziale erkennen und diese dann innerhalb ihres Arbeitsumfelds wirklich umsetzen. Ein gutes Beispiel ist dafür auch die Anästhesie, die bei uns erkannt hat, dass eben die Inhalationsanästhetika enormes Treibhausgaspotenzial besitzen. Und die haben dann schrittweise diese Anästhesetika ausgetauscht hin zu weniger schädlichen. Beispielsweise wurde Desfluran zu Sevoflurane hin verändert. Es wurde aber auch versucht, gänzlich auf diese Inhalationsanästhetika zu verzichten, mehr Richtung intravenöse Anästhesie zu gehen. Und wo das eben nicht umsetzbar ist, wird per sogenannten Minimal Flow Verfahren die Menge an Anästhesiegas so stark reduziert, wie es irgendwie geht. Und das kam eben aus diesem Fachbereich selbst heraus und die integrieren das natürlich in ihren Arbeitsalltag und man muss es nicht immer mit harten Stundenkontingenten aufrechnen. Nichtsdestotrotz, wenn man eben das in die breite Masse übertragen möchte, dann werden wir natürlich auch darüber sprechen, ob es dafür ähnlich wie bei Arbeitssicherheit, Brandschutz oder anderen Stellen, die in den Abteilungen sind, ob es eben da auch für die Carus Green Mitstreiter solche Zeitkontingente geben kann künftig.
Ja, vielen Dank. Herr Professor Platzbecker, Sie hatten ja auch schon angesprochen, in der Tat, dass die Gewinnung und die Bindung von Fachkräften und vom Personal, eben nicht nur von Medizinerinnen, sondern auch von pflegenden Personal und anderem, auch tatsächlich ein großer Bonus ist, der damit einhergeht, dass sich ein Klinikum nachhaltiger aufstellt. Die andere Frage ist in Richtung Patientinnen und Patienten. Sie als Klinikum haben ja eine besonders vertrauenswürdige Stellung eigentlich in der Bevölkerung. Und Mediziner und Gesundheitspersonal gelten ja als besonders vertrauenswürdig. Würden Sie sagen, dass Ihre Mitarbeiterinnen auch versuchen, in diese Richtung mit Patientinnen zu sprechen und eben die Patienten und Patientinnen zu mehr nachhaltigem, sprich gesünderem Verhalten zu bewegen? Das ist ja die große Frage. Es wäre ja ein Hebel quasi als nachhaltiges Krankenhaus auch dazu beitragen zu können, dass wir gesünder leben.
Ja, in der Tat ein Hebel und die Uniklinika / Krankenhäuser, glaube ich, haben diesen Hebel in der Vergangenheit zumindest nicht, ja, ich würde sagen, systematisch genutzt. Und ich glaube auch, dass es ein sensibles Thema ist und vielleicht auch als Bevormundung gegebenenfalls sogar interpretiert werden könnte von Patienten, die ja, um, sage ich jetzt mal, sich am Bein operieren lassen zu können und damit sie wieder laufen können, die vielleicht eine Knochenmarktransplantation bekommen, damit sie vielleicht geheilt werden von einer Leukämie. Und am Ende dann vielleicht mit einer von oben auch gerichteten Strategie könnte das missverstanden werden. Aber ich glaube, was man machen sollte, und das ist sicherlich etwas, was wir in den nächsten 5 Jahren entwickeln, wir müssen über Vorbildcharakter, über letztendlich über Strategien und auch Strukturen, die auch Visibilität generieren, Nachhaltigkeit vorleben, sodass wir eine Art Vorbildfunktion haben. Und Vorbildfunktion dann dazu führt oder führen kann, dass ein Patient, der ja nur punktuell mit uns zum Teil Kontakt hat, 5 bis 7 Tage in diesem Krankenhaus liegt und darüber vielleicht inspiriert wird oder Angebote erhält, wo wir dann Mediator sein können für nachhaltige Konzepte. Ich glaube, dass wir die Ressourcen einfach aufgrund unserer auch finanziellen Situation jetzt derzeit nicht haben, große Nachhaltigkeitskonzepte auf Patienten auszurollen. Das ist derzeit nicht möglich. Und Herr Emmerlich hat es auch schön gesagt, es gibt Arbeitsschutzgesetze, wo entsprechend auch zum Teil eine finanzielle Ressourcenunterfütterung da ist, Gleichstellung auch. Das finden wir alles wichtig und richtig für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit, zumindest jetzt auf der Habenseite, was jetzt Personalstellen angeht oder ähnliches. Das holen wir ja de facto indirekt aus der Krankenversorgung raus. Also auch das würde dann unsere Position stärken. Also ja, ist eine sicherlich sehr gute Idee und auch das Forum Krankenhaus zu nutzen, um Nachhaltigkeit auch am Patienten zu induzieren. Aber zusammenfassend, sensibles Thema und braucht, glaube ich, eine längerfristige Strategie.
Ja, vielen Dank. Genau. Zum Thema nochmal Fachkräftebindung auch. Haben wir uns gefragt, inwiefern Nachhaltigkeit in der Führungskräfteentwicklung eine Rolle spielt. Muss es das überhaupt, ist die Frage, oder ist das einfach, ist das quasi wie ein roter Faden, der sich durch alle Aktivitäten zieht, aber nicht immer unbedingt mit genannt werden muss? Oder gibt es da besondere Ideen?
Systematisch ist das derzeit noch nicht der Fall. Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch ehrlich machen und nicht immer uns Dinge erzählen, die vielleicht schön klingen, aber am Ende in der Realität gar keine Rolle spielen. Das tut es nicht, aber wir haben auch derzeit jetzt ein sehr stabiles Team im Management zumindest. Aber sie induzieren hier auch ein paar sehr spannende Gedanken, denn bei Vorstellungsgesprächen, auch in der Pflege oder im ärztlichen Bereich oder wie auch immer, werden eher, sag mal, Kernkompetenzen, klassische abgefragt, die Kompetenzen der Nachhaltigkeit, auch nachhaltig zu denken, in der Regel nur indirekt. Und ich kann Ihnen aber eine Idee vielleicht oder ein Thema ganz kurz adressieren. Wir haben jetzt seit 1. Januar ein neues Format eingeführt am Klinikum. Es nennt sich Carus Idee, Karl Gustav Carus, so heißt ja unsere Fakultät und Uniklinikum. Und da kann jeder Mitarbeiter zu unterschiedlichen Themen, Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, Ideen generieren. Und da kam im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz kamen schon ganz tolle Ideen. Und die besten drei Ideen werden prämiert. Damit führen wir, sage ich mal, indirekt das Thema Nachhaltigkeit auch an die Mitarbeiterqualifikation ran und incentivieren entsprechend auch, dass jemand sich Gedanken macht.
Gibt es
Sehr
Unterschiede
schön.
zwischen den Generationen bei der Nachhaltigkeitsmotivation? Können Sie das feststellen?
100%.
Okay. Alles klar.
Das ist jetzt nicht irgendwie kein Bashing gegen alt, gegen jung. Es ist einfach eine ganz andere Sensibilisierung mit dem Thema. Und ich habe Ihnen auch von meinen Töchtern erzählt, die sind 20 und 25. Also die reden ganz anders über solche Themen, als auch ich vielleicht im Alltag darüber rede. Und das ist entscheidend, aber dass die Alten vielleicht nicht auch plötzlich zu Aktivisten werden, sondern dass sie die Aktivisten sind und die besten Ideen haben, nämlich die Jungen, machen lassen. Und das versuchen wir auch mit dem Botschafterprinzip, was Herr Emmerlich zum Beispiel vorhin genannt hat.
Okay, ja, toll. Ja, machen lassen. In der Projektbewerbung war ja mitgeliefert eine riesenlange Liste mit fast 50 Maßnahmen. Bevor wir jetzt auf die einzelnen oder zu konkret werden auf einzelne Maßnahmen, haben wir uns ein kleines Assoziationsspiel ausgedacht, dass wir Ihnen einen Begriff nennen und Sie sagen dazu, welches Projekt Sie damit verbinden mit diesem Begriff. Und da würde ich einfach mal, wenn das okay ist für Sie, anfangen mit Ihnen, Herr Emmerlich, und dann können wir das ja vielleicht abwechselnd machen. Es sind jetzt nur ein, zwei, drei Begriffe, was Sie dazu sagen. Nämlich zu dem Begriff, der sich ja schon so ein bisschen künstlich anhört, Styropor, Herr Emmerlich.
Wir haben eine kleine Maßnahme, vermeintlich kleine Maßnahme umgesetzt. Und zwar haben wir festgestellt, dass Styroporboxen für den innerbetrieblichen Trockeneistransport, aber auch für den innerbetrieblichen Transport von anderer Kühlware aus der Apotheke häufig so ablief, dass eben neue Styroporboxen gekauft worden sind. Und gleichzeitig kommt aber natürlich über die Apotheke oder über den Einkauf allgemein ständig Styroporware wieder ins Haus rein, was man mit Produkten einkauft. Also haben wir uns so gedacht, naja, wir nehmen, können doch einfach diese alten Styroporboxen, oder was heißt alt, sondern diese Styroporboxen, die sowieso bei uns landen, dafür verwenden für den innerbetrieblichen Transport. Und damit verringern wir auf der einen Seite eben Styropormengen, was ja ein Ölprodukt ist letzten Endes, und vermeiden aber auch gleichzeitig Entsorgungskosten. Und das war eins dieser Win-Win-Situationen, die wir hatten.
Luftpumpe.
Unter dem Stichwort Luftpumpe fällt mir natürlich ein, dass wir tatsächlich im Bereich der nachhaltigen Mobilität relativ stark aufgestellt sind. Also wir sind insgesamt ein sehr fahrradfreundlicher Arbeitgeber, so würde ich das einschätzen, auch im Vergleich zu anderen Kliniken, die ich schon gesehen habe. Wir haben Jobbike-Subventionierung, also die Mitarbeitenden können sich zu sehr interessanten Konditionen Fahrräder leasen. Wir haben eine Jobticket-Subventionierung, um eben den ÖPNV attraktiv zu gestalten, dass die Mitarbeitenden eben auch mit dem ÖPNV auf Arbeit kommen, wo es möglich ist. Wir haben einen sehr fahrradfreundlichen Campus, sprich für diese teuren Fahrräder, die man heute sich ja auch gerade über das Jobbike leisten kann, um seinen Arbeitsweg zurückzulegen, haben wir abschließbare Fahrradkäfige an ganz, ganz vielen Stellen im Klinikum. Generell sehr viele Fahrradabstellplätze. Und es gibt zum Beispiel auch eine Kooperation mit den hiesigen Verkehrsbetrieben, den Dresdner Verkehrsbetrieben. Die haben zwei Mobi-Points auf dem Campus angelegt, vornehmlich im Bereich des medizinisch-theoretischen Zentrums, wo ganz viele Medizinstudenten ein- und ausgehen, und die nutzen eben diese kostenlosen Fahrräder, die vom DVB kommen, für kleinere Wege. Es gibt aber auch Teilauto-Carsharing-Möglichkeit in diesen Mobi-Points. Und all das verbinde ich sozusagen mit der Luftpumpe als Stichwort, und genau.
Ich kann dazu vielleicht noch addieren, dass ich im Übrigen auch mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Und obwohl ich direkt einen Parkplatz vor der Tür habe, im Winter, gebe ich zu, bin ich auch mit dem Auto gekommen. Aber also ich kann noch mal aus direktem Erleben das Luftpumpe-fahrradfreundliche Klinikum hier bestätigen und auch Ihnen sagen, dass zum Beispiel natürlich Fahrraddiebstahl ist ja immer auch ein Thema, und wir haben deswegen diese Boxen hier, wie es Herr Emmerlich auch schon gesagt hat, aufgebaut, die wirklich eigentlich vor Diebstahl komplett schützen und gegebenenfalls sogar überlegen, die jetzt noch Video zu überwachen. Also das heißt, wir wollen auch Anreize schaffen, dass jeder sicher mit dem Fahrrad hierher kommen kann. Und ich tue meine, ich, mein Fahrrad wird da auch abgeschlossen und steht da auch ganz normal drin. Also das ist wirklich eine optimale Situation.
Ja, dann gibt es noch, ich mag das ja, wie Sie das alles mit Ihrem Patron Carus verbinden, das Mitarbeiterrestaurant Caruso. Dazu gibt es ja auch zumindest eine große Maßnahme, wenn nicht auch mehrere. Mögen Sie.
Hämmerlich, fangen Sie mal an und ich ergänze.
Sehr gut. Also das Mitarbeiterrestaurant hat unter anderem gleich mehrere sozusagen Handlungsfelder bei sich adressiert. Also unter anderem wurden Mehrwegmitnahmemöglichkeiten geschaffen. Also das gibt es dieses Rebowl- und Recup-System, wo die Mitarbeitenden ihre Speisen auch mitnehmen können in Mehrwegbehältern. Es gibt aber auch über die Jahre immer mehr sozusagen die Verlagerung der Speisepläne. Also es gibt eigentlich jeden Tag was Vegetarisches. Manchmal gibt es sogar vegetarisch und vegane Menüs, die sich die Mitarbeitenden dann aussuchen können. Und insgesamt gibt es eine sehr regionale Lieferkette. Also die Obst- und Gemüsesachen kommen, wenn es saisonal möglich ist, aus der Umgebung. Und hervorzuheben ist eben auch das Salatbuffet, weil das ist jetzt auch nichts, was Standard vielleicht ist, wird immer frisch gemacht. Und es gibt sogar eine kreative Weiterverarbeitung von Dingen, die sozusagen Tag zuvor nicht ausgegeben wurden, noch gut sind, die hygienisch einwandfrei sind, und die werden dann in den Salatbuffets weiterverarbeitet. Sehr kreativ und lecker. Und ja, das ist halt sozusagen der Stand jetzt. Und wie Professor Platzberger am Anfang auch sagte, gibt es weitere Potenziale, um immer mehr auch sozusagen Angebote für eine pflanzenbasierte Ernährung zu machen. Das ist nicht so einfach in einem großen Großküchenbereich, aber der Wille ist da. So habe ich auch die Küchenleitung verstanden, und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir dort auch noch uns verbessern können.
Und ich ergänze, ich esse jeden Mittag einen Salat. Ja, schmeckt sehr gut. Und auch noch wichtig ist, dass diese Salate und dass die Produkte alles von regionalen Zulieferern kommen. Das heißt, wir legen wirklich Wert, dass das auch regional angebaut wird. Und das soll auch so bleiben. Und es soll vor allem bezahlbar bleiben. Das ist mir sehr wichtig, denn etwas, was zwar den Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht, aber nicht bezahlbar ist, beziehungsweise von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wahrgenommen wird, aus pekuniären Gründen, das nützt dann niemandem etwas.
Das stimmt. Einen außermedizinischen Begriff, ganz kurz. Schmetterling. Was verbinden Sie damit? Wer mag antworten?
Herr Emmerlich zuerst und ich erkläre erst mal.
Sehr gut. Da fällt dir natürlich letzten Endes ganz klar ein, dass wir hier einen sehr grünen Campus haben. Wir haben ein bisschen das Glück auch, wie sozusagen der medizinische Campus hier historisch entstanden ist. Wir sind nicht vollständig neu gebaut, sondern wir haben einen Altbauring, der auch unter Flächendenkmal steht, von daher parkähnliche Anlagen. Und wir haben aber auch viele Flächen, die lange Zeit als reine Rasenflächen benutzt worden sind. Also klassisch, es wird eben mehrfach im Jahr darüber gemäht. Aber es hat sich eben als ein Handlungsfeld erwiesen, dass wir eben auch die Artenvielfalt im Blick behalten sollten. Und natürlich können wir damit auch nicht die Welt alleine retten, aber das ist ja unser Ansatz. Wir leben vor, wir zeigen, dass wir auch innerstädtisch Schmetterlingen, Bienen und anderen Insekten einen Lebensraum bieten können, haben erste Wildblumenwiesen beispielsweise angelegt, haben Insektenhotels installiert. Und das ist jetzt auch das nächste Ziel, dass man generell ein gesamtes Biotop sich vielleicht entwickeln kann auf geeigneten Flächen. Die müssen natürlich immer geprüft sein hinsichtlich sozusagen ja hygienischen Anforderungen oder technischen Anforderungen. Im Krankenhaus ist es immer nicht ganz so trivial, aber wir haben solche Flächen und wir wollen die weiterentwickeln und so weit erweitern, wie es eben sinnvoll ist.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Prima, vielen Dank. Also ich sehe, dass die Zeit tatsächlich davon rennt und das Projekt einfach so wahnsinnig umfassend ist, dass man letztendlich vielleicht an dieser Stelle schon einen Cut macht, zumindest bei diesen einzelnen Projekten, bevor Sie, Herr Platzbecker, Sie haben ja auch einen Anschlusstermin gehen müssen, würde Sie noch gerne zwei Fragen Ihnen stellen. Wir hatten ja schon ganz kurz auf die Umweltbotschafterin und Umweltbotschafter sind wir schon eingegangen. Das wäre eigentlich die Frage davor. Ich möchte jetzt aber direkt an Sie nochmal die Frage stellen. Einmal eben, wo sehen Sie die größte Herausforderung für Karus Green und was würden Sie jetzt, so Stand heute mit Ihrer Erfahrung, anderen Klinikvorständen mitgeben, die eben ein Green Hospital auch werden möchten? Was können andere Kliniken von Karus Green lernen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die größte Herausforderung aktuell ist die laufende Änderung der Priorisierung unserer Gesellschaft. Ich sage mal, zu Friedenszeiten ist der Umweltschutz, die Nachhaltigkeit einfacher zu priorisieren als zu Kriegszeiten. Ich will jetzt nicht von Kriegszeiten sprechen, in denen wir leben, aber Sie verstehen, was ich damit, sagen will. Und ich glaube, da die Fahne hochzuhalten und das Thema weiter zu priorisieren und vielleicht noch zu intensivieren, das ist die größte, aus meiner Sicht derzeit größte Herausforderung. Und wenn ich anderen Vorständen schon Tipps geben darf nach 6 Monaten, dann würde ich Ihnen den Tipp gern geben. Es ist unheimliches Potenzial da, und zwar unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dieses Potenzial, gerade im Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das gilt es zu heben. Und das ist relativ einfach zu heben, weil viele Menschen gerade in diesem Thema, und das sind junge wie alte, da will ich jetzt gar nicht so, es kommt auf die Persönlichkeit an. Gerade das Thema Umweltschutz birgt die Chance auch selbstloser Hilfe und nicht immer zu fragen, was bekomme ich dafür, sondern ich tue etwas, weil ich tue etwas für mich auch indirekt und eben auch für die nächste Generation und auch vielleicht für meine Kinder. Also dieses Potenzial unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu heben, ist einfach. Man muss nur die richtige Ansprache wählen.
Ja, vielen Dank. Daran schließt sich so ein bisschen eigentlich schon die Abschlussfrage an, die wir grundsätzlich jedem stellen. 2045 will Deutschland ja immer noch klimaneutral sein. Das ist ja tatsächlich noch festgeschrieben. Was ist Ihre persönliche Vision für 2045?
Ja, ich glaube, also meine Vision ist, oder meine Hoffnung, ich glaube, eine Vision, da fehlt mir alle, die wir hier im Chor sind, fehlen uns die Werkzeuge, vielleicht eine globale Vision auszurichten. Ich würde es eher mal als meine Perspektive sehen. Ich glaube schon, dass aufgrund dessen, was wir im Alltag erleben, und ich habe vorhin Dürrephasen, Hitzephasen, Regenphasen, Überschwemmungsphasen. Also das ist ja jetzt mittlerweile angekommen bei jedem von uns, der es sieht, dass hier eben nicht Nachhaltigkeit von oben, so wie es bisher politisch gelenkt, und das ist ja auch in Ordnung gewesen. Ich glaube, dass die Initiative von unten weiter steigen wird. Das ist zumindest meine Perspektive und auch meine Hoffnung, ob es ausreicht, uns vor den katastrophalen Folgen der Klimakrise zu schützen, das mag ich nicht vorherzusehen, aber ich glaube, dass mehr Energie von unten kommen wird und auch mehr Druck. Das ist meine Vision und Perspektive.
Vielen Dank. Wäre das okay, wenn wir Sie an dieser Stelle entlassen, in Anführungsstrichen, und wir fragen dann Herrn Emmerlich noch weiter nach seiner persönlichen Vision und auch nach der Frage, es gab ja noch dieses Pilotprojekt einmal Grüne Klinik und Sie hatten ja noch über die Protonentherapie gesprochen, Herr Emmerlich, dass wir das dann quasi im Nachgang rekorden. Ist das okay so für Sie?
Wunderbar, vielen Dank.
Genau, danke Ihnen. Tschüss.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne,
Tschüss.
bis bald. Tschüss.
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 Dann hatten wir Herr Emmerlich schon über die Umweltbotschafterin ein bisschen gesprochen. Mögen Sie einmal nochmal das Konzept erläutern und auch erläutern, welche Idee dahinter steckt?
Letzten Endes geht es ja darum, welche Motivation hat man selber, um Nachhaltigkeit zu leben. Im Privaten sehe ich das halt so. Natürlich ist es gut, wenn man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck im Blick behält, wenn man versucht, sich pflanzenbasiert zu ernähren, wenn man versucht, das Fahrrad zu nehmen, da wo es möglich ist, wenn man auch vielleicht den Wochenendausflug nach Mallorca überdenkt. Aber viel wichtiger und auch sehr viel zielführender ist es am Ende, seinen sogenannten Handabdruck sozusagen zu vergrößern. Das Konzept des Handabdrucks bedeutet nichts anderes, als dass man sich mit Leuten, denen diese Thematik und die ist eben, wie Professor Platzbecker ja schon sagte, eigentlich kann man sie nicht groß genug bewerten. Wenn man das als sehr wichtig empfindet, dann sollte man sich mit anderen zusammentun. Man kann das im Beruf eben auch machen. Und gerade in so einem großen Unternehmen kann man sich einer Gruppe anschließen. Und das ist eben das Schöne an diesem Karo Screen Konsortium oder an dieser Gruppe selber. Und wir wollen eben jetzt den nächsten Schritt gehen und wollen sagen, wir wollen ganz aktiv um neue MultiplikatorInnen werben. Und das soll über diese sogenannten Karo Screen BotschafterInnen passieren. Wir wollen da eine innerbetriebliche Kampagne starten, wo wir dazu aufrufen, Leute eben sichtbar zu machen. Denn dass es die gibt, ist sicher. Nur manchmal brauchen die Leute so ein bisschen einen Anstupser und brauchen ein Konzept drumherum, wie sie dann selber aktiv werden können. Und das Ziel ist es am Ende, in jeder Klinik, in jeder Struktureinheit, in jeder Arbeitsgruppe, in jeder Forschungsgruppe mindestens eine Person zu finden, die eben diesen Karo Screen, die na ökologische Nachhaltigkeit ins Kollegium weitertragen. Und gleichzeitig ist es aber häufig auch so, dass die Leute dann nicht mit Ideen gefüttert werden, sondern dass die auch mit eigenen Vorschlägen kommen. Die Leute sehen dann eben, wo wird das Licht nicht ausgemacht, wo werden Heizungen sozusagen laufen gelassen und gleichzeitig die Fenster geöffnet. Diese kleinen, vermeintlich kleinen Dinge, die können in der großen Summe durchaus einen Impact erzeugen. Im besten Fall entsteht daraus so ein richtiger Drive, der sich dann durchs ganze Klinikum zieht, und in ein paar Jahren eben dann keiner mehr über solche Dinge spricht, sondern das eben in dem Arbeitsalltag vollkommen eingearbeitet ist. Und ja.
Herr Emmerlich, wie gehen Sie damit um, wenn in der Belegschaft oder bei Stakeholdern doch eher Widerstände gegen so Nachhaltigkeitsideen auftreten?
Ja, das ist je nach Ebene, würde ich sagen, halt unterschiedlich. Sind es jetzt sozusagen die eigenen Kollegen auf derselben Hierarchieebene, beispielsweise in der Klinik, in einem Team, dann kann man schon natürlich mit den Leuten einfach offen reden. So. Und wenn man das sozusagen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger immer macht, sondern wenn man eigentlich nicht nur selber vorlebt, sondern auch manchmal schon energisch nachhakt, dann ist das eine Kommunikationsart, die durchaus funktionieren kann. Und ich glaube, wenn es immer mehr Leute auch dann machen, dann ist das auch am Ende so eine positive Gruppendynamik, die dann entstehen kann. Das andere ist sozusagen in den Führungsebenen, in den Bereichen, wo EntscheidungsträgerInnen sitzen. Da braucht es eben tatsächlich manchmal auch ich sag mal, die Ansage, ja, von der Unternehmensführung. So, und das ist eben der andere Weg, dass man sagt, man kann nicht jeden Einzelnen immer überzeugen. Das hat ja wirklich auch Gründe, warum jemand vielleicht sagt, das ist gar nicht wichtig, wir haben ja andere Sorgen. Aber wenn dann eben jetzt hier mit einem Vorstand, die diese Themen wirklich stark unterstützen, wenn da der Wille klar geäußert wird, dann öffnet das oft Türen. Das ist kein Selbstläufer, auf keinen Fall. Das ist ein langer Weg. Das ist, ja, wie Professor Platzbecker schon anfangs sagte, ein Marathon, diese ganze Geschichte. Und insgesamt kann es sowieso nur gesamtgesellschaftlich funktionieren. Ich bin da immer noch vorsichtig optimistisch, mindestens mal hoffnungsvoll. Und ich glaube, wir sind an einem sozialen Kipppunkt, wo es wirklich sozusagen gar keine Diskussion mehr darum gibt, dass wir diese Themen bearbeiten müssen, sind wir sehr nah dran.
Gibt es denn auf Ihrem Weg irgendwelche geplanten Projekte oder neue Visionen, die Sie jetzt in Zukunft angehen werden, die noch nicht in der Bewerbung für den Luftfahrtpreis enthalten sind?
Also das spektakulärste Themenfeld ist halt der Energiebereich. Und dort ist es so, dass wir ja versuchen, eben alle PV-Potenziale, also Photovoltaikpotenziale, zu nutzen. Wir sind immer an den Lüftungsanlagen dran. Aber das, was sozusagen tatsächlich nochmal eine andere Größenordnung sein könnte, wäre die Abwärmenutzung der Protonentherapie, also der Strahlentherapie, die bei uns am Krebsforschungszentrum sozusagen ganz massiv genutzt wird und eben auch eine große medizinische Innovation ist in der Krebsbehandlung, dass die eben sehr energiehungrig ist. Und alleine das Abwärmepotenzial, was aktuell noch völlig ungenutzt in die Atmosphäre entweicht, kann man nutzbar machen. Also theoretisch ist das alles klar, wie es funktioniert. Wir müssen es natürlich jetzt prüfen, ob es an unserem Standort sozusagen umsetzbar ist. Und in dieser Phase befinden wir uns. Da ist sozusagen die erste Leistungsphase, also die Machbarkeitsstudie ist am Laufen. Und auf diesen Daten basiert dann, ob es wirklich umsetzbar ist oder nicht, auch wirtschaftlich umsetzbar ist. Aber das Potenzial, ich nenne jetzt nur mal da in der Größenordnung, liegt bei circa 800 Megawattstunden Wärmeenergie, die dort nutzbar machen. Und das ist tatsächlich dann nochmal ein Faktor 8 bis 10 mehr wie jede andere Einzelmaßnahme, die wir bisher im Energiebereich hatten. Also da haben wir große Hoffnung, dass wir das umsetzen können. Und ja, das wäre halt ein echtes Leuchtturmprojekt.
Wahnsinn. Ja, da drücken wir Ihnen fest die Daumen, dass das in der Planung so klappt, wie Sie sich das vorstellen.
Können Sie einmal nur ganz kurz zur Verbildlichung sagen, was ungefähr 800 Megawattstunden bedeuten, übersetzt in zum Beispiel Krankenhausbetten Energie?
Also mit Krankenhausbetten ist jetzt gerade
Nee,
schwer aus dem
ja.
Kopf heraus, aber ich glaube, man kann es gut vergleichen. Unser Energiemanager hat die Zahl genannt, das wären der Energiebedarf von 2003 Personenhaushalten. Also man kann auch nicht von einer kleinen Stadt sprechen. Das ist das Gesamtkrankenhaus. Das wäre tatsächlich der Gesamtenergiebedarf einer Kleinstadt von irgendwie 50.000 Einwohnern. Aber alleine die eine Anlage, die eine Protonentherapieanlage, hat sozusagen einen Energieverbrauch wie eben, ja, ich würde mal sagen, ein größeres Dorf. Und das ist natürlich schon immens, wenn man sich das vergegenwärtigt. Und umso größer ist eben das Potenzial, wenn wir dort ja, Energieverschwendung reduzieren können. Wir werden die natürlich nicht auf null senken können, dann könnte man die Anlage nicht betreiben. Deswegen sind wir eben auch abhängig davon, dass beispielsweise der gesamte Wärme- und Energiebereitstellung von Kommunen, vom Land und so weiter, von Sachsen eben über die Zeit auch klimaneutral wird. Und das kann eben alles nur Hand in Hand gehen. Wir sind ein Großabnehmer. Wir müssen auch fordern, was wir brauchen für unsere eigene Bilanz und so weiter. Aber wir versuchen natürlich auch, unseren Beitrag zu leisten und eben effizienter zu werden.
Apropos effizienter werden, Ihre Vision für 2045?
Also eine Vision ist für mich immer tatsächlich auch ein bisschen Utopie. Und wenn ich das aus meiner Nachhaltigkeitssicht beschreiben könnte, dann stelle ich mir wirklich so ein Krankenhaus vor, was im Gebäudebereich sehr energieeffizient arbeitet, wo wir eine maximale Eigenenergieversorgung haben mit erneuerbaren Energien, beispielsweise maximal PV-Nutzung. Wir haben, können Geothermie eventuell nutzbar machen. Großwärmepumpen können wir eben da auch selber dezentral Wärme generieren, die benötigt wird. Und die Gebäude sind insgesamt auch klimaresilient. Ja, über das Thema Hitzeanpassung beispielsweise haben wir noch gar nicht gesprochen. All das sollte dann im Gebäudebereich vorhanden sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Mitarbeitenden eben gar nicht mehr diese Themen hinterfragen, sondern es wird gelebt. Sie sind alle geschult, die wissen genau, was auf der Anpassungsseite gemacht werden muss, während nicht mehr verhinderbaren klimatischen Veränderungen. Die sind aber auch eben ganz bewusst da drin im Ressourceneinsatz. Wir sehen aber natürlich auch, wo wir abhängig sind. Und auch da hat sich in der Vision bis 2045 einiges getan, dass dann eben auch Medikamente und auch Medizinprodukte klimaneutral hergestellt werden können. Denn das ist der große Anteil von indirekten Emissionen, die im Krankenhaus vorhanden sind. Und dort muss es Hand in Hand gehen. Ja, dort müssen alle Lieferketten müssen sozusagen Beachtung finden. Und das braucht tatsächlich politische Rahmenbedingungen, damit das auch umgesetzt wird. Da muss der Druck auf die entsprechenden Industrien kommen, dass die eben auch ihre Emissionen senken. Und ich sehe aber auch, wenn wie die Mitarbeiter auf Arbeit kommen, ja, die kommen dann eben hauptsächlich mit dem Rad, mit super ausgebauten ÖPNV, die, die es nicht anders können, kommen mit Elektroautos, der wird mit Ökostrom betankt von PV-Anlagen und Windkraftanlagen. Oder es gibt eben auch für den Patiententransport sozusagen autonome Shuttles. All das sind so Sachen, die kann man sich echt schön vorstellen. Und ich sehe das eigentlich immer als große Motivation. Da ist doch eigentlich, wenn man sich das vorstellt, kann eigentlich keiner was dagegen haben, sondern der Weg dahin ist halt die Schwierigkeit. Und das schaffen wir, wie ich schon sagte, nur gesamtgesellschaftlich und alle zusammen. Und da können wir im besten Fall als großes Unternehmen mit Vorbildwirkung eben aktiv sein.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ist es nicht auch so, es gibt doch so ein Zitat, ne? Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und dann ist schon die Hälfte getan oder so. Sie sind auf jeden Fall super dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Erläuterung. Ich glaube, wir könnten jetzt noch 2 Stunden sprechen, ehrlich gesagt. Wir machen wahnsinnig viel und wir wünschen Ihnen dafür weiterhin so viel Energie und Motivation und Impulskraft für Sie und Ihr Team und für alle Mitarbeitenden am Universitätsklinikum Dresden. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich ebenso für die Möglichkeit, da mal einen Einblick zu geben. Und wie Sie schon sagen, ist es ein sehr vielschichtiges Themenfeld. Es wird nicht langweilig, aber wir haben eben da auch noch viel vor uns. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Emmerlich. Alles Gute.
Tschüss.
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 Das war der Podcast der Christoph-Lohfert-Stiftung. Schreiben Sie gerne einen Kommentar oder geben Sie uns ein Like. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.